Ja, und hinten raus geht's in der Big Show 485 wie immer um den Tennissport und ich freue mich, dass der Davis Cup Kapitän, der deutsche Nationaltrainer Michael Kohlmann, ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus Michael.
Servus Jens.
Michael Körner hat mir vorhin gesagt, Favre wird vorgeworfen, er würde gegen schwache Mannschaften zu defensiv aufstellen. Ist das der Vorwurf in der BVB-Fangemeinde aus deiner Sicht?
Das ist natürlich Michael Körner, alter Hagener Kollege auch noch.
Das auch noch,
ist, ja. Weiß ich nicht, ob du das weißt. Also das ist ja auch Hagener, Hagener Clique sozusagen.
Aber deutlich, ja, deutlich also, älter als du, ich meine, das muss man an dieser Stelle schon sagen.
ja, das Spiel jetzt am Wochenende hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Und aber ich habe das Gefühl, dass er manchmal ja, mir so ein bisschen den Mut auch vermissen lässt. Also da würde ich dem Michael Körner auf jeden Fall zustimmen, dass er dann an vielen Positionen dann hängen bleibt und da nicht auch mal durchmischt und anderen Leuten auch mal eine Chance gibt, um vielleicht auch mal so ein bisschen dann frischen Wind dann reinzubringen, gerade in solchen Spielen, dadurch, dass es ja auch sehr, sehr viele Spiele aktuell sind. Und ich glaube, da ist ja nicht Borussia Dortmund, sondern da sind ja alle großen Mannschaften oder größeren Mannschaften, die jetzt gerade Probleme haben, weil es halt wirklich sehr, sehr viele Spiele sind.
Es gibt ja nur eine Borussia, aber ganz ehrlich, am Dienstagabend, das hat mich schon ein bisschen geschmerzt, oder? Das mit Gladbach, dass da der Ausgleich nicht fällt, gerade gegen Inter, das ist auch noch so eine zynische Mannschaft, das hat mir nicht gepasst. Wie ging es dem wahren Borussen?
Nee, also generell international ist man ja schon auch immer für die deutschen Mannschaften und das fand ich jetzt auch, also das fand ich sehr schade, zumal Gladbach sich das mit Sicherheit verdient hätte. Und ja, also ob das jetzt dann abseits war oder ob der Spieler dem Torhüter im Weg stand, also ja, ich glaube, dass da diese technischen Hilfen manchmal vielleicht auch nicht immer den besten Job machen.
Ein bisschen mehr Gefühl. Ja, und als ob du es geahnt hättest, ich wollte es gar nicht ansprechen, aber apropos technische Hilfen, wir haben in den letzten Wochen ja, also seit dem Turnier New York Cincinnati, diese technischen Hilfen auch im Tennissport gesehen mit dem automatischen Linienrichter. In Köln hat sich Sascha Zverev, glaube ich, so geäußert, dass er dem System manchmal nicht ganz getraut hat. Ist das die Zukunft in 2 Jahren? Ist es in 5 Jahren soweit? Oder werden wir, wenn alles wieder einigermaßen normal ist, vielleicht schon bei den Australian Open, also dort zumindest soll er mit Zuschauern gespielt werden, dazu gleich später, aber glaubst du, dass wir über kurz oder lang nur noch diese automatischen Linienrichter haben oder gibt es dann zurück zu Menschen?
Also ich glaube, dass auf den großen Turnieren das wahrscheinlich die Zukunft sein wird. Ob es jetzt in 2 oder 5 Jahren ist oder in 10, das mag ich nicht zu behaupten, aber ich glaube, dass das die Zukunft sein wird. Ich persönlich finde es jetzt, also die Diskussionen fallen weg. Ne? Also du hast halt diese, ich glaube, das, was groß geworden ist durch McEnroe vielleicht auch und danach dann auch durch alle Spieler oder die dann auch mal mit dem Schiedsrichter diskutiert haben, dass das dann wegfallen wird, weil es dann einfach ein technischer oder ein computergesteuerte Stimme ist, die ausruft. Und wenn diese Stimme ausbleibt, dann ist der Ball gut und so lange wird weitergespielt. Ich glaube, dass man sich da in einer gewissen Art und Weise auch dran gewöhnen wird. Aber ja, diese menschliche Komponente zwischen dem Schiedsrichter und den Spielern, die wird komplett wegfallen, sondern der Schiedsrichter wird auch eine neue Aufgabe haben, glaube ich. Also Schiedsrichter müssen eigentlich nur noch die Punkte zählen und vielleicht einige Regeln kennen, falls mal eine Regelfrage aufkommt. Aber der Job des Schiedsrichters generell wird dann definitiv kleiner werden.
Tja, das ist schade für Mohamed, finde ich, den ich ja persönlich sehr mag. Ich weiß nicht, wie er bei den Spielern ankommt, aber persönlich finde ich es ja überragend, dass er immer wieder mal eingreift als einer der wenigen und dann out sagt mit einer Überzeugung und du siehst dann, der Ball hat doch noch angerissen. Aber das fällt natürlich weg, wie du völlig richtig, wie du immer richtig sagst. Was soll ich dir sagen? Gut.
Ja, fände ich auch schade. Ja. Weil ich finde auch, das unterscheidet dann die Schiedsrichter. Ne? Da unterscheidet sich dann der sehr, sehr gute Schiedsrichter, der auch immer den Mut hat, einzugreifen von den durchschnittlichen Schiedsrichtern, die vielleicht dann wirklich schon jetzt nur oben sitzen und sich auf die Linienrichter verlassen. Also und da bin ich absolut deiner Meinung, wie so oft, der Mohamed ist auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingsschiedsrichter.
Ja, gewesen. Es ist halt trotz allem, natürlich ist es ganz harter Wettkampf und das Schöne am Tennis ist ja, aus meiner Sicht gibt es keinen unverdienten Sieger. Klar, du kannst mal Glück haben, wenn der Ball zweimal vom Netzband runtertropft, aber im Großen und Ganzen, der besser spielt, gewinnt auch am Ende. Und es ist auf der anderen Seite auch Show. Ich weiß noch, bei den US Open, vielleicht sind wir sogar nebeneinander gesessen, da auf diesen Plätzen 4, 5 und 6. Und Mohamed hat in der Mitte, glaube ich, geschiedsrichtert. Und sowohl der auf dem 4er und der auf dem 6er haben ihm zu verstehen gegeben, er möge doch ein bisschen leiser werden. Und das sind halt so kleine Dinge, die charmant sind auch am Tennissport. Jetzt gab es eine kleine, aber feine WhatsApp-Konversation zwischen dem Davis-Cup-Kapitän Deutschlands und meiner Wenigkeit. Und Mitte des Turniers hat mir Michael Kohlmann gesagt, er würde während der ATP-Finals, wenn er ein Betting-Man wäre, das hat er nicht gesagt, aber du hast gesagt, du bist Team Rafa. Was wusstest du, und es hat ja nicht viel gefehlt, es hat ein gewonnenes Aufschlagspiel gefehlt, dass Rafa mindestens im Finale ist, aber was hast du bei Rafael Nadal gesehen in diesem Jahr, was du in den Jahren davor vielleicht nicht gesehen hast?
Also zum einen die Vorbereitung auf das Masters, dass er sich vorher schon die Woche in Paris darauf vorbereitet hat, dass er da gespielt hat, wie er da gespielt hat, wie er die Woche angegangen ist. Und dann fand ich auch das erste Match gegen Dominic Thiem in der Group Stage fand ich so gut von ihm, dass ich das Gefühl hatte, dass er sich in der Woche noch weiter steigern kann und dann auch vielleicht in einem möglichen Finale gegen Dominic Thiem ihn dann schlagen kann. Aber ja, am Ende des Tages hat er dann das Halbfinale verloren. Und insofern war mein Tipp dahin.
Naja, gut, aber es ist schon absurd, wie nah es beieinander liegt, oder? Weil Team Medvedev, Team war 0-4 im Tiebreak zurück gegen Djokovic im dritten Satz, muss dann unmenschlich spielen. Djokovic hat ja nicht mal schlecht gespielt. Da gibt es den kleinen Faktor Glück?
Klar, den gibt es immer. Ne? Also gerade wenn zwei Leute auf dem Niveau gegeneinander spielen, dann ist immer ein bisschen Glück auch mal hier und da dabei. Aber ich fand dieses Jahr erstaunlich oder beziehungsweise so ein bisschen, was so ein bisschen in den Hauptgrund gekommen ist oder in Vordergrund sich gespielt hat, ist, dass die jungen Spieler in diesen wichtigen Situationen dann nochmal eine Schippe draufgelegt haben und die älteren, erfahrenen eigentlich so dieses ruhige, solidere Spiel durchgezogen haben und meines Erachtens dann die Jungen noch mal ein bisschen mehr Risiko, gerade Dominic Thiem, der in den Phasen dann auf einmal Vorhand-Winner gespielt hat und noch mal ein bisschen das Tempo angezogen hat, ein bisschen mehr Risiko gegangen ist und das aufgegangen ist. Und das hat mir so ein bisschen, nicht nur die Hoffnung gegeben, aber auch das Gefühl gegeben, dass die Jungen jetzt nicht nur dran sind, sondern auch demnächst die Grand-Slam-Turniere gewinnen können, auch wenn alle drei Top Spieler am Start sind.
Tja, da bin ich mal gespannt. Jetzt hat Charlie Moyer vor 2-3 Tagen in einer spanischen Zeitung gesagt, dass er an Rafael Nadal auch schätzt, dass der wohl sich in einem Match auf seinen Gegner einstellen könne, dass er auch verschiedene Pläne hätte. Siehst du das auch bei Rafa? Spielt er dann anders? Geht er näher an die Linie ran? Geht er vielleicht weiter zurück? Verändert er seine Return-Position? Was genau verändert der Nadal? Spielt er Aufschlag-Volley zum Beispiel?
Ja, hat er ja teilweise gemacht. Also ich fand, dass er jetzt in London wirklich nicht nur das Schema A gespielt hat, sondern da wirklich sehr, sehr viele Sachen gezeigt hat. Er hat Surf Volley gespielt, er ist auf dem zweiten Aufschlag beim Return ins Feld gegangen. Er hat viel Rückhand Slice gespielt, er hat sich den Gegner so ein bisschen ins Feld reingeholt, hat danach mit einem langen Spinball wieder versucht, den Gegner von der Linie wegzubringen. Also ist viel vorgegangen, hat vorne auch, fand ich, sehr, sehr gut gespielt. Also ich fand, dass er von dem, was er gezeigt hat, wirklich alles eigentlich auch gezeigt hat und dadurch so ein bisschen angedeutet hat, wo es für ihn vielleicht auch im nächsten Jahr hingeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass Rafa da im nächsten Jahr noch unberechenbarer sein wird, dass er sich auch auf andere Gegner immer wieder neu einstellen kann.
Ja, wir nehmen Mittwoch auf, Michael Kohlmann und ich, und heute in der Früh ist es so ein bisschen halboffiziell geworden. 8. Februar sollen die Australian Open starten. So wie es jetzt aussieht, Michael, also ich glaube, ich interpretiere da nichts falsch. ist, dass man den ATP Cup nicht wird spielen können, weil die Zeit einfach nicht reicht. Also angeblich Quarantäne ab 15. Januar für 2 Wochen, dann bliebe eine Woche für Vorbereitungsturniere, wo auch immer. Du warst ja letztes Jahr dabei beim ATP Cup. Ist das zu verkraften für die ATP? Oder wie schwierig ist es zu verkraften? Oder
ja, bitte. Also das ist mit Sicherheit schwierig, weil es eine der Haupteinnahmequellen der ATP ist, der ATP Cup. Also das ist schon ein sehr wichtiges Event gewesen für sie. Also das, was du jetzt hier gerade sagst, sind ja auch absolut Gerüchte. Ich habe zum Beispiel gehört, dass der ATP Cup stattfindet.
Okay.
In der ersten Woche dann. Aber man hört eigentlich lauter Gerüchte. Heute Morgen habe ich wieder gehört, dass anscheinend die Quali an ausgegliederten Standorten stattfinden soll. Irgendwie Indian Wells und Dubai habe ich jetzt mal gehört, dass man da eine Quali spielt, danach in Quarantäne geht. Also ich glaube, es sind noch zu viele Gerüchte im Umlauf. Und solange das nicht alles geklärt ist, ist es schwierig, darüber zu mutmaßen. Also 8. Februar, das sind auch meine Informationen, dass es da dann losgeht und wie dann die Wochen davor laufen, beziehungsweise ob es irgendwo eine Quali ausgegliedert wird und dann vielleicht auch ein paar andere Turniere schon anschließen. Ja, da müssen wir uns überraschen lassen. Also ich meine, die ATP hat jetzt schon 3-4 Mal angekündigt, dass der Kalender rauskommt, aber bis jetzt ist immer noch nichts passiert.
Wie schaut die Vorbereitung jetzt aus von Spielern, die du kennst? Also lass mich mal mit Struffi zum Beispiel anfangen, der nicht in Oberhaching ist, aber was macht jemand wie Jannik Hanfmann im Moment? Trainiert Jannik voll, trainiert Struffi voll im Moment oder nehmen die sich noch ein paar Tage Zeit, weil 8. Februar ist weit?
Ja, also generell so jetzt zum Beispiel Maxi Matra ist heute eingetrudelt. Ne? Die fangen jetzt an dann mit einem konditionellen Aufbau und fangen dann auch locker mit Tennis in den nächsten Wochen an. Ja, du hast jetzt keinen Stress in dem Sinne. Ne? Du kannst jetzt wirklich diese Pause ein bisschen länger ziehen. Du kannst dann wirklich körperlich dich auf ein gutes Level bringen und dann auch mit dem Tennis hier noch in Europa oder je nachdem, wo man die Vorbereitung macht, dann schon mal gut anfangen, weil du ja und auch im Hinterkopf immer noch hast, dass du 2 Wochen in Australien dann auch noch mal viel Tennis spielen kannst, beziehungsweise dann auch Richtung Punkte gehen kannst. Also die Jungs kurieren ihre Sachen oder ihre Wehwehchen so ein bisschen aus, machen einen guten Aufbau und fangen dann auch mit dem Tennistraining an. Also ist eigentlich eine gute Situation für die Spieler.
Habt ihr schon die aktuellen Bälle der Australian Open? Wie kommt ihr an diese Bälle? Weil ich war ja ein paar Mal beim Training zuschauen und habe mir gedacht, okay, die Bälle sind jetzt da, aber wie früh kriegt man die? Sind die schon eingetroffen in der Tennisbase?
Die habe ich jetzt noch nicht dieses Jahr gesehen. Wir haben noch welche vom letzten Jahr.
Ah, okay.
Ne? Und, aber die kannst du ganz normal bestellen, weil die waren
die,
ja jetzt
die,
letztes
die kommen
Jahr,
nicht aus Australien, sondern die kommen dann irgendwo
aus Europa. Nee, die kommen nicht aus Australien. Ah, okay, kann man schon auch hier aus Europa bestellen. Die werden dann zugeliefert und dann kannst du hier deine Vorbereitung machen. Aber jetzt dadurch, dass es so lang hin ist, ist es jetzt ja zu Beginn noch relativ egal, mit was für einem Ball du anfängst. Ja.
Abschließend, du hast, wenn ich dich richtig zitiere, vor kurzem mal was gelesen von dir, dass du sinngemäß gesagt hast, deine Nummer 1, Alexander Zverev, also die deutsche Nummer 1, Alexander Zverev, wäre nicht mehr weit davon entfernt, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Es haben ja in New York nur 2 Punkte gefehlt. Wenn du jetzt sagst, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass die jüngeren Team und Medvedev in diesen Halbfinals am Ende die aggressiveren waren, ist es das, was in der letzten Nuance Alexander Zverev vielleicht auch noch manchmal gut tun würde?
Absolut. Also nicht nur in der letzten Nuance, sondern vielleicht auch in anderen Teilen. Also ich glaube, das ist das, was man teilweise gesehen hat. Ich fand zum Beispiel im Finale gegen Dominic Thiem hat er das 2 Sätze lang perfekt gespielt. Mhm. Da ist er sehr offensiv gewesen und da hat er angedeutet, wozu er in der Lage ist. Und ich glaube, das ist das Spiel, was ihn wirklich dann nochmal unterscheiden würde zu den anderen guten, jüngeren Spielern auch. Wenn er das hinkriegt, das wirklich konstant durchzuziehen, näher an die Linie, ein bisschen offensiveren Einfluss, dann glaube ich, ist er wirklich in der Lage, auch gegen die ganz Großen, auch über Best of Five die nacheinander zu schlagen. Das wäre jetzt aber der Punkt, was in London, was er ein bisschen vermissen hat lassen, da fand ich ihn jetzt ein bisschen zu defensiv eingestellt, hat zu sehr auf Abwarten gespielt und dann verliert er so ein bisschen an Gefährlichkeit.
Und manchmal erstaunliche Bälle. Ich erinnere nur an diesen Vorhandslice, mit dem er gegen Djokovic angegriffen hat. Und ja, in einer entscheidenden Situation, glaube ich sogar. Und Djokovic dann natürlich souverän passiert mit der Rückhand. Aber gut, das war der Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann. Das war die Big Show 485. Danke fürs Zuhören. Bestellt unser Magazin bitte, steilpass@sportradio360.de. Dann dort gibt es alle weiteren Informationen. Danke Michael, das war's für heute.